Was für ein wunderbares Lied. Großer Gott, für dich gebe ich alles hin. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet Nachfolge, die alles kostet und alles verändert. Ich bin dein für alle Zeit, hat der Chor uns gerade gesungen. Mein Friede liegt in dir. Was für wunderbare Worte. Der Friede Gottes, der wirklich höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser möge uns leiten. Ja, das Thema ist herausfordernd. Die Gesellschaft, in der wir leben, stellt oft viele Fragen. Die Suche nach Halt, nach Sicherheit, die Gesellschaft, in der wir leben, sie möchte zu Recht antworten auf ihre Fragen. Und die Gesellschaft, in der wir leben, sucht. Und auch viele Christen, die leben gut unterwegs, leben, fragen sich oft, wie folge ich Jesus richtig nach? Was ist die Nachfolge Jesu? Wie können wir sie in Worte fassen? Was bedeutet es? Ja, was bestimmt meine echte Nachfolge? Faktoren vielleicht wie Empfindungen, Ängste, schwere Gedanken oder depressive Gefühle oder sündhafte Einflüsse der Gesellschaft können meine Nachfolge sehr stark negativ bestimmen. Sehr viele Menschen, sie glauben, sie müssen ein Christenleben leben, wie sie sich gerade fühlen. Fühle ich mich schlecht, ist mein Leben auch ein bisschen so entsprechend. Eine Nachfolge Jesu ist immer eine Frage meiner echten Beziehung zum Wort Gottes. Das haben wir heute bereits in der Einführung, in der Einleitung, in der ersten Predigt gehört. Vertraue ich dem Wort Gottes? Glaube ich dem, was da drin steht? Und ich weiß schon, dass das sehr heftige Aussagen sind, wenn ich sage, eine Nachfolge Jesu, eine echte Nachfolge, ist immer eine Frage meiner echten Beziehung zum Wort Gottes. Man sagt ja, Worte wie immer, überall, vermeide das lieber. In diesem Fall habe ich es bewusst so gewählt. Entweder ich achte die Bibel oder ich verachte sie. Beziehungsweise nehme sie nicht ernst, lese sie auch nicht. Sie liegt vielleicht dort auf meinem Schreibtisch, und sie liegt vielleicht auch irgendwo in einem Regal, verstaubt völlig, aber ich nutze sie kaum. Ja, ihr Lieben, nach diesen beiden Maßstäben, also achten dem Worte Gottes oder ich verachte es, richtet sich tatsächlich unsere Nachfolge Jesu gegenüber. Jesus sagt zum Beispiel, mein Wort wird euch frei machen. Also, wenn ich das Wort Gottes achte, dann habe ich die Möglichkeit, frei zu werden von Dingen, die mich auch vielleicht in der Nachfolge stören, die mich zurückhalten. Die Bibel sagt in einem anderen Wort, meine Gebote sind heilsam für euer Leben. Die Gebote Gottes, die Gott uns gibt, die sind heilsam. So viele Themenbereiche in meinem Leben werden anders, wenn ich die Bibel achte. Die Frage ist also gar nicht, ob es sein kann, dass die Tatsache, die ich gerade erwähnt habe, mein Leben bestimmen. Nein, es ist eine Feststellung. Eins von beiden bestimmt ist auf jeden Fall die Achtung oder die Missachtung. Menschen in der Nachfolge Jesu sollen Folgendes ernst nehmen. Mein Leben wird geprägt, es wird geprägt. Es gibt Werte, die mein Leben bestimmen, Vorgaben, nach denen ich mein Leben ausrichte. Und letzten Endes gibt es Anweisungen, die das Ziel und die Nachfolge in meinem Leben bestimmen. Es gibt es. Und je früher wir da zustimmen und sagen, ja Herr, ich bin einfach einverstanden damit, was du in deinem Wort sagst, desto besser wird es in unserem Leben in der Nachfolge funktionieren. Echte Nachfolge hat Konsequenz. Viele Menschen möchten aus einer echten Nachfolge einen lauen Spaziergang machen. Das geht nicht. Ich kann nicht aus einer Nachfolge Jesu gegenüber so ein Leben aus dem Ärmeln schütteln, so ein bisschen hier was, ein bisschen dort was, ich nehme ein bisschen was mit vom Glauben, ein bisschen was nehme ich von der Welt mit, also die Welt, die Gesellschaft, die Werte in der Gesellschaft, die Welt, in der wir leben, ist schön, die meine ich nicht, ich meine die Gesellschaft, die viele Werte kaputt macht. Menschen machen sich leicht Zwischenformen, mit denen sie entspannter leben wollen. Es gibt Menschen, die uns das sogar auch als positiv verkaufen und sagen, das ist überhaupt nicht schlimm, das darfst du, nimm dir eine Zwischenform. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, 2 plus 2 kann vielleicht doch nochmal eine 5 ergeben und nicht 4. Ja, es gibt einfach Menschen um uns herum, sie wollen uns prägen, sie wollen uns etwas mitgeben. Es gibt leider auch Menschen, die sich selbst betrügen, indem sie sich etwas vormachen. Die sind nicht ehrlich zu sich selbst. Menschen, die sich etwas vormachen, die sich selbst belügen, sind nicht ehrlich zu sich selber. Und auch hier müssen wir als Kinder Gottes wachsam sein. Auch heute Morgen soll dieser Gottesdienst und diese Predigt dazu dienen. Und der Gottesdienst dient bereits schon die ganze Zeit genau dafür. In Jeremia 8, Vers 9, da heißt es, die Weisen müssen zu Schanden erschreckt und gefangen werden, denn was können sie Weises lehren, wenn sie des Herrn Wort verwerfen? Was kann ein Mensch dir und mir also Weises lernen oder lehren, sagt die Schrift, wenn sie das Wort auch Gottes verachten? In anderen Worten, wenn sie es nicht lesen, wenn sie nicht danach leben. Nun, natürlich müssen wir als Kinder Gottes uns ja die gleiche Frage stellen. Komme ich manchmal in diese Kategorie, dass ich meine Bibel, die ich als meine Schrift bezeichne, als mein Schwert, als das, womit ich im Glaubenskampf bestehen möchte, nicht kenne? Jesus hat uns Nachfolge vorgelebt und gelehrt. Ja, Gott kennt die kniffligen Stellen unseres Lebens sehr gut. Gott weiß, dass ein Mensch sein Leben und die Nachfolge nicht alleine meistern kann. Gott weiß das. Gott kennt dein Leben sehr gut. Er weiß auch, in welcher Lebenssituation du immer wieder stolperst, immer wieder eine Kante im Leben übersiehst und immer wieder auch fast hinfällst. Gott kennt das. Wir müssen auch hier Gott überhaupt nichts vormachen. Wir müssen ihm auch nicht irgendwo sagen, oh, ich verheimliche das jetzt für mich selber. Nicht, das kriegt ja keiner mit. Aber Gott können wir das doch nicht vormachen. Er weiß das doch. Ja, und in diesen Situationen gibt Gott die Bibel, damit wir darin Gottes Anweisungen für uns erkennen und lernen. Schauen wir mal in Hosea 6, Vers 3, sagt der Herr, lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. Echte Nachfolge, sie kostet uns sehr viel. Echte Nachfolge wird davon bestimmt, wem schenke ich meinen Glauben, mein Vertrauen, wem schenke ich meinen Lebensweg, für wen möchte ich leben. Gott sagt, das Hören auf sein Wort ist Achtung gegenüber Gott. Und hier beginnt echte Nachfolge. Ich höre, ich achte den Herrn der Herren, ich achte den Gott des Universums, ich schaue in sein Wort hinein und echte Nachfolge kostet uns viel Zeit, sie kostet uns Mühe, sie kostet uns Fleiß und manchmal ist uns morgens oder mittags oder nachmittags überhaupt nicht danach, die Bibel zu lesen. Ich erinnere mich sehr gut an ein Zeugnis in unserer Gemeinde. Wir fragten einen jungen Mann, sagen, wie oft liest du denn in der Bibel? Und der sagt, wenn mir danach ist. Dieser junge Mann vor vielen Jahren, der war so wunderbar ehrlich und das finde ich gut, dass wir das zum Ausdruck bringen. Aber wie oft ist uns denn danach? Das bestimmt unsere Nachfolge. In Jesaja 55, 2, die zweite Hälfte, da heißt es, hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Hört auf mich, sagt der Herr, und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. Gott sagt, also, es ist ganz einfach. Wenn du auf mich hörst, dann wirst du viel Gelingen haben in deinem Leben. Im Vers 3 dann, im gleichen Kapitel, heißt es, neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Kommt her, hört zu, hört, was ich zu sagen habe. Ich möchte, dass eure Seele lebt. Ja, Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, wer mir also echt nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihr Lieben, wir als Kinder Gottes, wenn wir in der echten Nachfolge Jesu gegenüber stehen, dann werden wir Licht im Leben haben. Wir werden für den nächsten Schritt eine Gewissheit haben, wo es lang geht. Gestern war ich auf einer Hochzeit, durfte dort dienen und dann war ein Zeugnis dem Bräutigam gegenüber und viele Menschen kamen, haben dann berichtet, es war eine sehr erfüllte, volle Hochzeit mit ganz viel Programm. Und da sagte einer, sagte der Bräutigam, Nick hieß der, das ist überhaupt nicht schlimm, das wird er auch selbst sagen. Er sagt, wenn Gott mit mir ist, dann gehe ich den Weg des Glaubens und wenn Gott es nicht gefällt, dann schließt er die Tür zu. Ich fand das so schön und praktisch. Ich gehe den Weg des Glaubens, das ist eine Mission, dann gehe ich dorthin. Sei es zu meinem Nachbar, ihm das Evangelium zu bringen, dann gehe ich dorthin. Ich gehe, ich bewege mich und wenn Gott es nicht gefällt, dann schließt er die Tür. Wir werden als Nachfolger Jesu das Licht haben. Wir werden gehen können. Johannes 10, Vers 27 heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach, sagt manche Übersetzung, oder sie folgen mir. Ich möchte gerne eine Aussage von König David treffen heute Morgen unter anderem, der seine Nachfolge auf Gott gründete. Er wusste, Gottes Wort zu achten. König David ist für uns, für viele von uns, ein sehr, sehr gutes Vorbild. Ein Vorbild, wo wir wirklich sehr viel Freude erleben können. Er liebte die Weisungen Gottes. Er wusste, dass diese Lebenseinstellung den besten Erfolg für sein Leben und für seine Zukunft hat, wenn er das Wort Gottes achtet, wenn er in der Nähe Gottes bleibt. Und er sagt im Psalm 143, Verse 8 und Vers 10, die ich jetzt lese, Psalm 143, Verse 8 und Verse 10 folgendes. Lass mich früh deine Gnade hören, denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Und Vers 10, lehre mich, tu nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. So oft haben wir dieses Wort gelesen. Und ja, wenn wir hier in den Gottesdienst kommen, ist nicht der Anspruch, irgendetwas brandneues zu erzählen. Nein, darum geht es uns gar nicht. Sondern das alte, haltbare, wunderbare, echte, unwechselbare Wort Gottes zu zitieren und genau daraus zu lernen. Das, was David hier sagte, ist wie ein Appell, ein Aufruf eines beispielhaften, treuen Nachfolgers Jesus. Das Erste, was David sagte, lass mich hören. Lass mich hören, Gott. Ich möchte zuhören. Ein Mensch, der bereit ist, auf Gottes Anweisungen für die Nachfolge zu achten, hat etwas ganz, ganz Wichtiges in seinem Leben begriffen. Was hat er denn begriffen? Ein Mensch, der bereit ist, auf das Wort Gottes zu achten. Wenn ich ein Leben in Erfüllung und Freude haben möchte, das begreift dieser Mensch, dann wende ich mich an den, der es am besten kennt und der auch etwas dazu zu sagen hat. Gott. Wenn also ich über den morgigen Tag nachdenke und jeder von uns ist denkend unterwegs, dann müssen wir und können es nicht anders zu sagen, dann befehle ich den morgigen Tag auch Gott an, denn er kann mich leiten. Und das ein Stück weit hat David hier zum Ausdruck gebracht. Lass mich hören. Wer ist heute noch bereit zuzuhören? Wirklich. Wer ist bereit zuzuhören? 10 Minuten, 15 Minuten, haben wir das mal ausprobiert? Eine halbe Stunde einem anderen Menschen zuzuhören? Haben wir es mal probiert, eine Stunde zu sitzen und zuzuhören? Wer hat heute Zeit, Geduld, das Herz dafür? Ich hoffe, wir lernen es. Ich hoffe, wir können genau hier ansetzen und sagen, Herr, lehre mich diese Wahrheit. Die meisten Menschen wollen nur belehren. Sie wollen andere unterweisen, viel reden und die meisten behaupten es besser zu wissen. Wir leben in dieser Gesellschaft, wo jeder sofort einen Gedanke zu irgendeinem Thema hat. Er hört noch nicht mal richtig zu und er ist schon beim Gespräch. David hat es begriffen, stellt sich womöglich auf seine Knie. Ich weiß es nicht genau, aber aus diesem Inhalt sagt es mir, Herr, lass mich hören, was du mir sagen möchtest. Das ist für mich entscheidend. Was du mir sagen willst, nicht was ich denke, sondern deine Meinung ist jetzt wichtig. Weise ist der Mensch, der gelehrt hat, zuzuhören. Wenn ein Mensch also bereit ist zu hören, dann signalisiert er etwas. Wirklich. Auch wenn wir in einer Zweisamkeit unterwegs sind, wo wir eins sein sollen, sei es in der Ehe, oder wenn wir als Menschen einfach mit Freunden unterwegs sind und wir reden miteinander, wenn wir also zuhören, dann signalisieren wir etwas. Wir signalisieren was? Weisheit und Ehre seinem Gesprächspartner gegenüber. Ich höre mir doch erstmal an, was der Mensch, den ich gerne habe, zu sagen hat. Ich lasse ihn doch ausreden. Dann signalisieren wir Höflichkeit und Liebe diesem Menschen gegenüber. Ich opfere meine Zeit, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, wie lange es auch sein sollte, oder wie lange wir die Zeit haben. Manchmal müssen wir die etwas begrenzen. Aber wir opfern unsere Zeit, wir signalisieren diese Höflichkeit, diese Liebe. Und genau das Gleiche tue ich doch Gott gegenüber, wenn ich sage, Herr, ich möchte jetzt auf, im Herzen gesprochen, ich möchte innerlich auf meine Knie fallen und ich stehe vor dir und ich erwarte, Herr, dass du jetzt zu mir redest. Ich höre jetzt zu. Wenn ein Mensch also bereit ist, auf Gottes Weisung zu hören, zeigt er damit seine Abhängigkeit von Gott. Es ist gut, wenn wir aufeinander hören. Aber die weitere Stufe ist, ich höre auf Gott und zeige damit meine Abhängigkeit. Jeden Tag wieder neu. Nachfolge kostet mir Zeit. Nachfolge kostet mir eine richtige Einstellung. Nachfolge kostet mir alles in meinem Leben. Das ist kein lauer Spaziergang. Das ist nicht etwas, was ich nebenbei tun kann. Dass er als Nachfolger, das signalisieren wir, wenn wir auf Gott hören, auch nicht ohne Jesus leben möchten. Wir signalisieren, indem dass wir auf Gott hören, es, Herr, ohne dich gehe ich heute nicht raus. Ohne dich beginne ich jetzt nicht das Gespräch mit einem guten Bekannten in meiner Nachbarschaft, wo auch immer. Ohne dich, Herr, beginne ich jetzt auch nicht mein Stehkaffee und auch das Gespräch am Tisch, wenn ich etwas Gutes und Großartiges über dich erzähle, Herr. Ohne dich mache ich keinen Schritt. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Er zeigt Verlangen zu Gott und zu seinem Wort. Ein Mensch, der also auf Gott hört, zeigt Verlangen. Er zeigt, dass Gott ihm wichtig ist. Im Psalm 25, Vers 1 heißt es, nach dir, Herr, verlanget mich. Nach dir, Herr, verlanget mich. Wir stehen morgens auf, wir haben ein Verlangen zu trinken. Viele haben Durst morgens. Viele suchen ihren ersten Kaffee. Viele suchen irgendetwas. Wann ist der Augenblick, wo ich anfange, Gott zu suchen, nachdem ich aufgestanden bin? Einen halben Tag später erinnere ich mich abends danach, oh weia, ich habe heute ja noch nicht mal gebetet, ich habe heute ja noch nicht mal das Wort Gottes in der Hand gehabt. Nach dir, Herr, verlanget mich. Das ist Nachfolge. Das ist genau das, was der Herr möchte. Dass man Verlangen und Abhängigkeit zeigt, ist keine Schwäche. Das ist Stärke. Das ist Weisheit und das ist Hochachtung gegenüber Gottes Wort. Hochachtungsvoll agiere ich mit dem Wort Gottes. Ich lechze danach, ich suche danach, ich strebe danach. Das ist wie ein Wecker, der ständig mich erinnert. Das Wort Gottes heute, du hast es noch nicht gelesen, das kommt aus meinem Herzen, das sollte daraus kommen. Ihr Lieben, das ist auch Weisheit. Und möge der Herr uns diese geben. Die zweite und sehr wichtige Erkenntnis, die der König David hier zeigt und noch einmal, das sind keine neuen Erkenntnisse für uns. Das erste, Herr, lass mich hören. Ich stehe vor dir. Das zweite und sicherlich noch vieles mehr, was hier drin steht. Aber da ist die Sonntagspredigt oft sehr begrenzt von der Zeit her. Wir können das weiter vertiefen, studieren in unserer stillen Zeit zu Hause, wenn wir diesen Psalm vielleicht nachlesen. Das zweite, was David hier sagt oder eins der anderen, lehre mich, Herr, lehre mich. Vers 10, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Der König David gibt Einblick in sein tiefes Herz als Nachfolger Gottes. Er war mit seinen königlichen Aufgaben sicherlich schwer beschäftigt. Und das können wir uns schon vorstellen, dass es nicht einfach war für ihn. Feinde umzingelten oft sein Leben. Er musste kämpfen. Er hatte es sicher nicht einfach in seinem Leben. Menschen kamen zu ihm, um nach Rat zu fragen. Und er wollte ihnen auch sicherlich helfen. Er saß da auf seinem Königsthron und musste immer wieder auch richten, musste auch weise Worte finden. David konnte es also sagen und er wollte es sagen. Herr, lehre du mich. Ich möchte von dir ausgebildet werden. Das ist Nachfolge. Du bist derjenige, der mir das sagt. Niemand anders. Herr, lehre mich, weil er den Satz zu Ende sprach, du bist mein Gott. Deswegen konnte er auch den Ersten sagen, lehre mich. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir den zweiten Satz sagen, du bist mein Gott, ist der erste Satz zwingend unabdenkbar. Nötig, lehre mich. Und wenn ich den ersten Satz sage, lehre mich, dann müssen wir die zweite Hälfte reden können, denn du bist mein Gott. Alles andere ist paradox. Alles andere stimmt nicht. Alles andere wäre ein lauer Spaziergang. Es wäre ein sich vorlügen. Wenn wir sagen würden, Herr, lehre uns, und wir würden manchmal so tun, als würden wir die Bibel lesen, aber sie spricht nicht zu uns, dann bedeutet es, Gott ist nicht wirklich dein Gott. Sonst würdest du das ja ernst nehmen, sonst würde ich es jeden Tag ernst nehmen. Das ist auch immer wieder mein Gebet, es ernst zu nehmen. Lehre mich, ich will sein wie du, bedeutet es, wie du mein Gott bist. Lehre mich, ich will so sein, ich will deine Fußstapfen nachfolgen. Ich will jeden Tritt so gehen, wie du den gehst. Das ist mein Wille. Lehre mich, Herr, ich will sein wie du. Genau das wollte der König David mit diesem Satz ausdrücken. Genau das ist unser Ziel in der Nachfolge Jesu. Genau das sagen wir auch in der Taufe. Wenn ich mit Jesus in seinen Tod gleich werde und sinnbildlich zeige, dass ich für jede Art von Sünde gestorben bin, dann zeige ich das hier in dem Becken. Dann zeige ich das und ich gehe ins Wasser und sage, Herr, ich bin tot für die Sünde. Und nichts auf dieser Welt hat Anrecht mehr auf mich, sondern nur du, denn du bist mein Gott. Lehre mich, Herr, jeden Tag Gott und sein Wort zu achten, so zu sein wie Jesus, sich von Gott unterrichten zu lassen. Was bedeutet das im Alltag? Ich wünsche dir wirklich viel, viel, viel Akribie, also Arbeit, Fleiß, damit du das anlegst und sagst, Herr, lehre mich im Alltag, was das bedeutet. Und was bedeutet das, wie würde ich das heute hier in der Predigt sagen? Das ist Nachfolge, die alles kostet und alles in deinem Leben und in meinem Leben verändert. Das ist echte Nachfolge. Echte Nachfolge muss mir alles kosten. Das geht nicht anders. Aber es verändert auch alles. Praktisch bedeutet das, sich für alle Lebensbereiche unterweisen zu lassen und das Gesagte umzusetzen. Menschen sind bereit, viel Geld für Ausbildung und Studium zu bezahlen, zahlen Geld, um einen Rat zu bekommen. Und Gott dagegen bietet uns was? Er bietet uns gerne Unterweisung an. Er bietet uns seine Hilfe an. Er bietet uns Bereitschaft, berät uns, bildet uns aus, qualifiziert uns, unser Leben und gestaltet es lohnenswert und alles das völlig kostenlos. Es kostet dir nicht einen Euro. Gott hat es alles gekostet, ja, seinen Sohn. Er hat alles gegeben. Bist du bereit, das in Anspruch zu nehmen und so Nachfolge zu leben und zu praktizieren? Ich stelle diese Frage auch mir immer wieder. Und natürlich sind hier nicht der eine besser als der andere. Wir sind als Kinder Gottes unterwegs, die meisten zumindest unter uns, und wollen es lernen oder nochmal verfestigen und nochmal sagen, okay, ich habe es verstanden. Vielleicht hat Gott zu mir geredet, vielleicht habe ich wenig gehört, vielleicht habe ich wenig angewendet, vielleicht habe ich mein Leben schon lau gelebt vor unserem Herrn. Und wir sagen es uns immer wieder, bist du bereit, bin ich bereit? Nochmal, Gott möchte für seine Hilfe kein Geld. Das will Gott nicht. Er möchte auch keine Werksgerechtigkeit oder dass wir auf unseren Knien kilometerweit laufen, damit wir gerettet werden, wie manch eine Religion es lehrt. Gerne würde ich den Jakobsweg wandern, aber nicht auf oder aus religiösen Gründen. Nun gibt es Menschen, die sagen, nein, nur wenn du auf Knien bestimmte Kilometer läufst, dann bekommst du und so weiter. Nein, Gott sagt es anders. Gott möchte Bereitschaft auf sein Wort und die Gesetze zu hören. Das möchte Gott. Nicht auf unseren Knien laufen, um gerettet zu werden. Aber Gott möchte Bereitschaft. Er möchte die Bereitschaft, sein Wort auszuleben. Das möchte Gott. Nicht einen Millimeter weniger. Gott sagt, wenn ich das sage, dann möchte ich, dass wir das auch leben. Anders geht's nicht. Er möchte Gehorsam und unsere volle Hingabe an ihn. Das möchte Gott. Also eine Nachfolge entscheidet sich an der Liebe zum Wort Gottes. Und ja, wir sollen nicht nur Bibelgemeinde heißen. Zumindest für unsere Mitglieder. Wir sollen das auch leben. Sonst, was sonst? Sonst ist der Name deiner Gemeinde für dich hinfällig. Hinfällig, bringt gar nichts. Wenn wir uns als Christen nennen, aber nicht so leben, was bringt dir das? Gar nichts. Ich möchte ein Beispiel anführen, wie Gottes Unterricht zur Nachfolge aussehen kann. Ja, wenn ich sage, Nachfolge kostet alles, dann meine ich das so. Woher haben wir das? Aus der Schrift? Wie war es bei Elia am Bach Krit? Er hatte den Auftrag Gottes bekommen, wir können das 1. Könige 17 und 19 nachlesen, und er war völlig am Ende seiner Kräfte. Er hat Höhen und Tiefen erlebt, immer wieder Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen. Und dann sitzt er dort am Bach Krit, seinen Kopf zwischen den Knien, das würde ich also rein körperlich schon fast gar nicht mehr schaffen, aber das steht dort so. Er saß so völlig depressiv am Ende, körperlich erschöpft. Und was hat Gott getan? Gott schickte da, das zweite Mal, wo er dort saß, einen Engel. Dieser Engel macht ihm eine Mahlzeit. Gott wird uns stärken, wenn es am allerschlimmsten ist. Das ist Nachfolge. Gott wird dich nicht vergessen, wenn du alles gibst. Das ist Nachfolge. Gott wird sich an dich erinnern in den Augenblicken, wo du nicht mehr weiter kannst. Das ist Nachfolge. Und Nachfolge bedeutet, ja, auf den Boden zu sitzen, mit dem Kopf zwischen den Knien und völlig am Ende zu sein. Das ist auch Nachfolge. Und wir verkaufen hier kein billiges Evangelium, was uns nichts kostet. Es kostet uns alles, aber es verändert auch alles. So war es bei Elia. Wir sehen also, Gott ist in seiner Fürsorge so groß, dass er wirklich alles gibt. Er gibt alles. Wir sehen es bei Mose am brennenden Dornbusch. Er war bereit, aber er musste ausgebildet werden. Er steht dort und hadert mit sich selber. Gott gibt ihm einen Auftrag und sagt, geh. Und Mose sagte, nein, Herr, nein, ich kann nicht. Ich kann einfach nicht, ich mache es auch nicht, nein. Und Gott sagt, doch, du wirst es tun. Nein, aber ich kann nicht. Und dann sagt Gott, doch, ich habe dafür bereits gesorgt, dass ein anderer für dich reden wird. Geh! Wenn Gott uns beauftragt, dann rüstet er uns auch aus mit der nötigen Qualifikation. Der gibt uns Liebe, der gibt uns Geduld, er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Licht, wenn er uns beruft und ausrüstet. Die Jünger Jesu, da bei der Brotvermehrung in Matthäus 14, sie stehen dort und Jesus sagt, lagert alle Leute. Nachfolge, die alles kostet, die kostet diesen Glauben. Herr Jesus, wie werden wir jetzt Tausende und Tausende Menschen hier lagern und wir machen uns ja irgendwie lächerlich, denn wir haben ja kein Brot. Wie kannst du den Auftrag Gottes für Hunderte und Hunderte Menschen erleben? Nein, ich sage es anders. Wie willst du den Auftrag für nur einen einzigen Jünger leben, den du zu Christus führst oder den du begleitest, den Jesus bereits verändert hat in seinem Herzen? Wie möchtest du das? Die Jünger Jesu, die waren völlig überfordert. Er sagt, nee. Und Jesus sagt, mach das. Und sie gingen los. Sie machten es, sie lagerten das in Gruppen. Und sie wussten nicht, wie das endet. Nein, sie wussten es nicht. Aber alles, was sie getan haben, sie brachten das bisschen Brot und die paar Fische zu Jesus. Und Jesus, der nahm Kontakt auf zu seinem Vater im Himmel. Und das ist die Konstellation. Wir geben unser Leben Jesus. Jesus als Mittler, als Gott. Als Sohn Gottes wird dein Leben leiten. Wie war es bei Josef? Nicht 1. Mose 37 bis 50 lesen wir so viel. Ja, er wurde misshandelt, geschlagen, als Sklave verkauft. Von seinen eigenen Brüdern wurde er gehasst. Und wie macht er? Was macht er? Das war alles andere als angenehm, oder? Das war alles andere als ein lauer Spaziergang. Alles andere war das. Aber er bleibt in der Treue Gott gegenüber. Er sagte, wie sollte ich vor meinem Herrn sündigen? Nein, lehre mich, denn du bist mein Gott. Und das ist Nachfolge, das ist das, was wir lernen möchten. Josef hatte die Nachfolge wörtlich genommen. Er wollte alles oder nichts. Er hat sich nichts mit der Hälfte zufriedengestellt. Nein, das hatte er nicht. Und das ist ein Vorbild für uns. In Offenbarung 3 heißt es, Vers 16, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch lau bist. Oder heiß heißt es hier. Auch, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist, werde ich, oder weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Hart, oder? Hart, aber fair. Hart, aber fair. Die Schrift sagt, wenn du nicht das und nicht das bist, nicht Fisch und nicht Fleisch, bitte, was willst du eigentlich mit dem Herrn? Was willst du mit Gott? Und das ist die Frage, die müssen wir uns immer wieder stellen. Glauben wir daran, dass Jesus dir deine Sünden vergeben hat, dass du ein Kind Gottes bist? Dann lass uns doch so leben, als wäre es unser Gott. Dann kostet uns Nachfolge alles. Gott ist bereit, uns zu unterrichten und zu unterweisen, aber er braucht unsere Einverständniserklärung. Er wird es nicht einfach so machen, wenn wir es nicht zulassen. Das ist die Hochachtung und Liebe zur Bibel. Das ist Leben nach seinem Wort, wenn wir es zulassen, dass Gott uns korrigiert. Das ist Nachfolge, die alles kostet und alles verändert. Alles. Echte und aufrichtige Nachfolge ist das tägliche Leben mit dem Herrn und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So ist eine echte Nachfolge und nicht anders. Das tägliche Leben mit dem Herrn. Und das bedeutet, dass uns Folgendes sichtbar wird in uns, in unserem Leben werden Dinge sichtbar. Die Frucht des Geistes wird in dir sichtbar werden. Jeden Tag echte Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht des Geistes. Gott wird dir helfen. Aber gib ihm alles. Behalte nicht ein Stück für dich. Behalte keinen Winkel deines Lebens für dich. Das bringt nichts. Das ist Belügen sich selbst. Das ist sich etwas vorzumachen. Gott möchte, dass wir nicht nur im Vater unser beten, dein Wille geschehen, sondern dass wir auch tun nach dem, was wir da sagen. Und ich denke, dass du das oft betest. Herr, dein Wille möge geschehen. Was bedeutet das für dein Leben? Vieles kann man sich im Leben kaufen. Nachfolge Jesu dagegen muss gelebt werden. Die können wir uns nicht kaufen. Nachfolge Jesu muss gelebt werden, ihr Lieben. Und ja, das ist vielleicht für den einen oder den anderen heute hart. Vielleicht. Vielleicht ist es auch radikal. Wo ihr sagt, was bitte, wie bitte? Ja, ja, und ich verschmälere das auch nicht. Nachfolge ist alles. Und ohne Nachfolge Jesu ist alles nichts. Psalm 143, Vers 8 und 10. Lass mich früh deine Gnade hören. Denn auf dich vertraue ich. Lass mich den Weg erkennen, auf dem ich gehen soll. Denn zu dir erhebe ich meine Seele. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich in ebenem Land. Nachfolge, die alles kostet, ist Nachfolge, die alles gewinnt. Wir werden gleich ein Bild sehen, woran ich das zeige. Was kostet mir meine Nachfolge? Schauen wir mal, was steht hier links? Was kostet sie mir? Meinen eigenen Willen kostet mir die Nachfolge. Und das sollen wir so leben. Ja, meine Kontrolle. Nein, nicht ich. Aber ich muss sie abgeben. Das ist so komisch, fühlt sich das an. Mein Weg ohne Gott, den gebe ich auf. Meine Festhalten am Alten, das gebe ich auf. Das ist Aufgeben, das kostet es mir. Und beim Weiten noch mehr, Nachfolge, die alles kostet, verändert auch alles. Sie gewinnt alles. Schauen wir mal, was gewinnt Nachfolge, wenn ich alles Gott abgebe? Wenn ich meinen eigenen Willen abgebe, gewinne ich Leben im Willen Gottes. Jeden Morgen wieder neu werde ich erkennen, was Gott mir sagt. Wie wunderbar ist das? Ich werde Frieden durch den Gehorsam haben. Das ist das, was ich gewinne. Ich werde Führung auf Gottes Wegen haben. Ich werde nicht unsicher einherlaufen. Ich werde gehen mit Jesus. Ich werde wandeln im Licht und ich werde mich freuen. Führung auf Gottes Wegen, Gemeinschaft mit Gott und eine ewige Perspektive mit Gott. Ja, Nachfolge, die alles kostet, ist Nachfolge, die alles gewinnt. Willst du das? Das ist schon eine sehr, sehr persönliche Frage. Ich verstehe das. Möchtest du so nachfolgen? Wenn ja, mach es. Mach es einfach. Der Chor hat uns gesungen, für dich leben möchte ich. Für dich leben möchte ich. Ja, das Leben wird sichtbar sein. Ich und so viele Geschwister aus der Bibelgemeinde, wir haben uns entschieden, diese Nachfolge so zu leben. Und wir kämpfen jeden Tag. Wir fallen manchmal, dann stehen wir wieder auf. Dann gelingt uns das eine oder das andere nicht, dann stehen wir wieder auf. Die Frage ist an dich. Und an alle, die über den Livestream zugeschaltet sind, möchtet ihr das? Möchtet ihr Nachfolge, die alles kostet, um alles zu bekommen? Gott segne dich. Amen. Gerne möchte ich mit einem Gebet abschließen. Bitte lasst uns dazu aufstehen. Unser Vater im Himmel, voller Dankbarkeit, voller Freude kommen wir zu dir. Herr, ich bin dir so dankbar, dass du uns kein billiges Evangelium anvertraut oder zugemutet hast. Du möchtest alles oder nichts. Du möchtest, dass wir als Nachfolger für dich leben und dass es sichtbar wird im Alltag, dass es sichtbar wird auf unserem Arbeitsplatz, dass es sichtbar wird in den tiefen Winkeln meines Herzens, dass es spürbar wird in dem Gespräch mit dem anderen. Du möchtest Nachfolge. Nachfolge, die auf dich hinweist. Herr Jesus, in dir haben wir alles und ohne dich ist alles nichts. Bitte hilf uns, das im Alltag umzusetzen und danach zu leben. In Jesu Namen. Amen.